DW Wissen.
Hallo und willkommen zur Wissenschaft. Ich bin Gudrun Heise. Unser Thema heute: alles Müll. Marokko ist Vorbild in Sachen alternative Energien, aber das Land hat große Probleme mit seinem Abfall. Japan, dort erklären große Schilder, wie Recycling richtig geht. Und in Schweden gibt es schon seit über 40 Jahren ein ganz raffiniertes System, eine unterirdische Müllabfuhr. Im letzten Sommer hat das Königreich Marokko auf revolutionäre Art und Weise die Plastiktüten aus den Supermärkten verbannt. Die privatisierte Müllabfuhr holt den Abfall ziemlich zuverlässig ab, zumindest in den Städten. Soweit so gut, aber dann wird alles, auch Glas und Batterien zusammengekippt, landet auf riesigen, zum Teil wilden Deponien oder wird verbrannt. Einige Menschen leben von diesem Müll. Männer, Frauen und Kinder suchen alles, was noch einigermaßen verwertbar ist. Also durchaus eine Art von Recycling, bei dem sie jedoch ihre Gesundheit riskieren. Aber ihre mühsame Arbeit wird nun endlich professioneller, bekommt Anerkennung und Förderung. Alexander Göbel hat die Recycling-Pioniere besucht.
Yassin Masoud lächelt verlegen, als er aus dem Auto steigt. Der süßlich beißende Gestank, von der Sommerhitze noch verstärkt, macht ihm nichts aus. Hier in Akrash, der wilden Müllkippe vor den Toren von Rabat, hat er seine Kindheit verbracht. Es waren mehr als 8 Jahre Schufterei. Ein Kampf mit hunderten anderen, Männern, Frauen, Kindern, um jedes einzelne Stück Abfall, das irgendwie verwertet und verkauft werden konnte. Yassin zeigt auf 3 große Narben an den Unterarmen. Es waren sehr harte Bedingungen. Im Müll haben sich viele Menschen vergiftet und verletzt. Ein Mädchen starb vor meinen Augen, als es von einem Müllwagen überrollt wurde. Ein anderes hat 3 Finger verloren. Mir ist Gott sei Dank nicht viel passiert. Aber ich kann sagen, in der Müllkippe haben viele ihre Gliedmaßen riskiert oder ihr Leben. Die Deponie in Akrash ist inzwischen geschlossen und zugeschüttet. Grünzeug wächst über Millionen Tonnen Müll, doch an vielen Stellen sind Plastiktüten und Krankenhausabfälle sichtbar. Yassin steigt wieder ins Auto. Ihm ist es zu verdanken, dass sich hier niemand mehr quälen muss. Die Müllsammler arbeiten jetzt ein paar Kilometer weiter, in Umm Azar. Hier lädt eine französische Firma den Müll von Rabat ab, im Auftrag der Stadtverwaltung. Um diesen Müll, mehr als 500 Tonnen am Tag, kümmern sich seit ein paar Jahren Yassin Masoud und seine ehemaligen Konkurrenten von der wilden Müllkippe. Mit ihnen hat Yassin auf dem Deponiegelände die Gruppe Atawafuk gegründet, zu Deutsch Vertrauen. Es ist die erste Kooperative für Abfallrecycling in Marokko und bis heute die einzige im ganzen Land. Der abgekippte Müll wird auf ein Metallförderband geschaufelt, über eine Trommel gleichmäßig verteilt, Biomasse wird vom Rest getrennt. Und dieser Rest landet dann auf Laufbändern, an denen Menschen stehen und von Hand weiter trennen. Wir trennen alles, soweit wir können. Kartonpapier, Plastikflaschen, Folien, Metall. Alles, was kein organischer Müll ist und auch kein Wertstoff zum Recyceln, auch das können wir noch aufbereiten. Die Zementfirma nebenan kauft uns diese Reste ab. Die nutzen sie dann als Ersatzbrennstoff für ihre Produktion. So erhöhen wir den gesamten Prozentsatz des Mülls, der noch Verwendung findet. Die ersten Maschinen finanzierte der französische Abfallversorger. Alles andere musste sich die Kooperative selbst erarbeiten. Atawafuk lagert das getrennte Material, dann können interessierte Firmen Angebote machen. Die Mitglieder der Kooperative entscheiden dann gemeinsam, wem welche Wertstoffe in welchem Zeitraum verkauft werden und zu welchem Preis. Auf der wilden Müllkippe herrscht das Recht des Stärkeren. Hier in der Kooperative sind alle gleich. Alle verdienen gleich. Alle sind als Arbeitskraft gleichbedeutend. Da gibt es auch für mich keine Ausnahme. Als Präsident bin ich auch nur ein Mitglied unter gleichen. Mehr als umgerechnet 460.000 Euro im Jahr setzt Atawafuk mittlerweile mit Recycling um. Die Kooperative konnte damit schon eine Plastikpresse kaufen, einen LKW für Auslieferungen und einen Bus, der die Mitarbeiter zur Recyclinganlage und wieder nach Hause bringt. Früher war es furchtbar, sagt Lakbira Makromi, Da draußen in der Müllkippe, in der Sonne, im Regen, manchmal auch in bitterer Kälte. Außerdem wussten wir nie, wie viel Geld wir nach Hause bringen. Das ist jetzt alles viel besser. Zum ersten Mal lohnt sich die harte Arbeit mit dem stinkenden Müll. Die Menschen tragen jetzt keine Lumpen mehr, sondern Handschuhe und Schutzkleidung. Arbeiten in geregelten 6-Stunden-Schichten, bekommen ein festes Gehalt, umgerechnet 250 Euro im Monat, und sie sind krankenversichert. Was die Mülltrennung angeht, ist in Marokko noch viel Luft nach oben. Alles wird im Haushalt zusammengekippt, wird von den Müllsammlern in der Stadt zerpflückt, der Rest landet dann auf der Müllkippe. Ein großer Teil der wertvollen Biomasse im Abfall wird etwa durch Batterien oder Krankenhausmüll verseucht und dadurch als Kompost unbrauchbar. Der organische Müll wiederum verunreinigt die Wertstoffe, die noch recycelt werden sollen. Yassin Masoud fürchtet, dass es bis zu einer Mülltrennung direkt beim Verbraucher noch lange dauert, auch weil es am politischen Willen fehlt. Auch in Europa gibt es ja Städte, in denen der ganze Abfall zusammengekippt wird, so wie bei uns. Da müssen Strategien her, kurzfristige, langfristige. Die Leute müssen sensibilisiert werden, vom einzelnen Haushalt bis zur großen Firma, vom Schulkind bis zum Politiker. Vielleicht sind wir in 30 Jahren so weit, dass hier endlich eine direkte Trennung von Müll durchgesetzt wird. Auf jeden Fall wird der Müllberg immer größer, um den sich die Kooperative Atawafuk kümmern muss, weil es sonst niemand tut. Die Weltbank interessiert sich für das Projekt. In ein paar Wochen soll das zweite Recycle-Förderband an den Start gehen. Ich bin stolz auf das, was wir erreicht haben, sagt Mustafa Lafliflah, ein hagerer Mann mit freundlichem Gesicht und einem großen Strohhut auf dem Kopf. Er ist Yassins rechte Hand in der Kooperative. Wir arbeiten unter fairen menschlichen Bedingungen. Und ich will, dass mehr Menschen so arbeiten können. Und wir wollen dabei helfen. Vielleicht gibt es irgendwann eine Föderation von Kooperativen. Dann können wir mehr Druck auf die Politik machen.
Jedes Land hat so seine Regeln, wenn es um die Entsorgung von Müll geht. In Japan wird der Bevölkerung nun mithilfe von Schildern gezeigt, wie Müll denn nun richtig getrennt wird. Und das gleich in 2 Sprachen, in Englisch und in Japanisch. Welcher Müll kommt denn nun in welchen Eimer? Aus Japan, Jürgen Hannefeld.
Müll ist Musik, in Yokohama jedenfalls, wo die Müllabfuhr mit einer fröhlichen Melodie vorfährt. Die kleinen LKW besuchen jene Plätze, wo die Anwohner ihre Müllbeutel abgestellt haben. Die Orte sind leicht zu erkennen. Meist markiert ein buntes Schild an einem Strommast die Sammelstelle. Da steht dann auch drauf, an welchem Tag welche Art Müll abgeholt wird. Trotzdem geht immer etwas schief. Deswegen müssen die Müllbeutel bei uns in Yokohama transparent sein, damit jeder Müllmann sehen kann, was da drin ist. Sehen Sie mal hier, da ist Plastikmüll drin. Der wird aber heute gar nicht abgeholt. Yoshio Sugiyama ist der lokale Müllinspizient in dieser Ecke der Stadt, wo heute ausschließlich brennbarer Müll eingesammelt wird. Plastik gehört nicht dazu. Es kann geschreddert und recycelt werden. Eine alte Frau kommt angelaufen. Sie trägt ein historisches Faxgerät vor sich her. Kann das mit? Fragt sie. Mit sicherem Auge taxiert Müllmann Tsugaya das Maschinchen. Bis 30 cm Breite gilt es als brennbar. Recycelt werden kann es jedenfalls nicht, mit seinen ganzen Bauteilen aus Plastik und Metall. Also gut, es fliegt in den Schlund des Wagens. ...2646 Tonnen brennbarer Müll pro Tag fällt allein in Yokohama an, einer Stadt mit 3,7 Millionen Einwohnern, etwas größer als Berlin. Dazu kommen 9 weitere Kategorien von Abfall, die getrennt gesammelt werden. Papier, Glas, Metall und PET-Flaschen können wiederverwertet werden, Batterien natürlich nicht. Die Stadt will ihre Bürger dazu erziehen, von sich aus ihren Müll zu trennen. Säcke mit erkennbar falschem Inhalt werden einfach nicht mitgenommen. In dieser Tüte ist Plastik und sehr viel Papier, in der anderen Metall und Papier. Die nehmen wir nicht mit, die kriegen einen gelben Aufkleber und bleiben liegen. In der Hoffnung, der Besitzer holt sie ab. Oder die Nachbarn üben Druck aus. Wenn der Beutel nach einer Woche immer noch da liegt, wird er geöffnet und durchsucht, nach Hinweisen auf den Müllsünder. Ein Fünftel wird erwischt, weil irgendwo eine Adresse klebt, eine Rechnung, eine Quittung, die man zurückverfolgen kann. Das Bußgeld ist lachhaft, der Gesichtsverlust wiegt schwerer. Yokohamas Müllpolizei, die natürlich nicht so heißt, trägt vorbildlich zu Japans Ruf bei, das sauberste Land der Welt zu sein. Abfall auf der Straße gibt es nicht. Und das, obwohl man so gut wie keine Papierkörbe findet. Der Grund dafür hat allerdings weniger mit Müll zu tun als mit Terror, sagt Abteilungsleiter Norihisa Hattori von der Stadtverwaltung. Vor 22 Jahren verübte die UN-Sekte Terroranschläge in Tokios U-Bahn. Sie packten das hochgiftige Nervengas Sarin unter anderem in öffentliche Abfalleimer. Deswegen sind die abgeschraubt worden. Die Leute haben sich seither daran gewöhnt, ihren Müll mit nach Hause zu nehmen. Erst in jüngster Zeit sieht man wieder hier oder da Papierkörbe, aber selten. Kein Müll im Straßenbild also, obwohl man manchmal darauf rumläuft. Denn irgendwo muss er ja hin. Was auch nur wenige Japaner wissen, er wird zum Beispiel als Straßenpflaster verwendet oder zum Bau künstlicher Inseln. Das Vergnügungszentrum Odaiba in der Tokio-Bucht, ein Touristenmagnet mit Shopping-Malls, Hotels und artifiziellen Stränden, ist eigentlich eine Müllhalde. Eine zweite Deponie wird gerade gebaut, auch als Scheininsel im Meer. Denn Müll braucht Platz, den man in den Städten nicht mehr hat. Yokohama, Tokio, Kawasaki und Dutzende kleinerer Siedlungen sind längst zur größten urbanen Agglomeration der Welt zusammengewachsen. 37 Millionen Menschen auf einem Fleck. Und die sind ja die Verursacher des Mülls. Der größte Teil brennbarer Abfälle wird in geschlossenen Öfen bei 850 Grad gebacken. Was übrig bleibt, sind einige Giftstoffe, die aufwendig gefiltert werden, und jede Menge Asche. Gemischt mit unbrennbarem, pulverisiertem Müll und geklärtem Schlamm entsteht hier gerade das Fundament für ein künftiges Inselparadies oder eine Parklandschaft. Das Gelände von rund 1000 Hektar wird gekrönt von einem Hügel, der den idyllischen Namen trägt Umi no Mori, der Meereshain. Fertigstellung irgendwann nach 2020. Doch nur ein Achtel des Abfalls wird in künstlichen Inseln oder als Straßenbelag verbaut. Der Rest geht in Rauch auf. Trotz riesiger Ventilatoren, die den Qualm nach unten pressen, ist der Gestank in der Nähe der Verbrennungsanlagen bestialisch. Die giftigen Abgase, Quecksilber, Dioxine, werden so weit wie möglich reduziert. Angeblich sind die Emissionen, vor allem durch moderne Filteranlagen, in den vergangenen 20 Jahren auf ein Fünfzigstel gesunken. Japans Kampf gegen den Müll ist nicht neu. Schon seit den 1920er Jahren gibt es Verbrennungsanlagen, aber auch die Tradition, Abfall ins Meer zu kippen. Erst mit Beginn der 70er Jahre wurde Müll als Problem wahrgenommen. Inzwischen betreiben Tokio und seine Nachbarstädte ein modernes Müllmanagement. Mit der Folge, dass die Mengen nicht mehr zu, sondern abnehmen. Tokio allein häufte 1989 fast 5 Millionen Tonnen Abfall an. Inzwischen sind es 2,7 Millionen. In Yokohama ist es ähnlich, sagt Norihisa Hattori. Die Bevölkerung steigt von Jahr zu Jahr an, aber die Müllmenge sinkt. Ich glaube, das ist auch ein Effekt unserer Politik. Aufklärung, Anleitung, Mülltrennung, Müllvermeidung. Jetzt haben Supermärkte begonnen, der Flut der Einkaufstüten zu begegnen, indem sie ein paar Yen erstatten, wenn jemand darauf verzichtet. Es ist ein mühsamer Lernprozess. 6.327 Zettel wegen falsch deklarierter Beutel müssen Müllmann Sugaya und seine Kollegen täglich ausfüllen. Der Müllmann Sugaya kreuzt mit einem dicken Filzstift an, was diesmal wieder nicht stimmt. Zu viel Plastik, zu viel Papier. Manche Anwohner sind uns dankbar, weil wir so gewissenhaft sind. Aber andere empfinden unsere Arbeit als selbstverständlich. Die Umwelt ist ihnen egal. Und wir sind ja bloß die Müllabfuhr.
In Schweden sind Müllentsorgung und Recycling ein großes und immer wieder aktuelles Thema. Und in Schweden gibt es ein ziemlich raffiniertes System. Mit einer Art Rohrpost wird der Müll eingesammelt. Der Abfall wird aber nicht nur einfach in einen großen Container transportiert, er wird auch getrennt. Und das System ist nicht neu. Diese Art der Müllabfuhr gibt es schon seit über 40 Jahren. Carsten Schmiester hat sich angesehen, wie es genau funktioniert.
Im Stockholmer Vorzeigestadtteil Hammarby Sjöstadt mit etwa 15.000 Einwohnern ist das System seit 17 Jahren erfolgreich in Betrieb. Schicke Apartmentblocks rund um einen alten Hafen, viele Spielplätze, noch mehr Grün. Es gibt nur wenig Autos und keine Müllwagen, auch keine Abfallcontainer. Man schätzt die Sauberkeit und die Ruhe, denn der Krach ist kilometerweit weg und nur innerhalb der zentralen Müllsammelstation zu hören. Dort erzeugen riesige Gebläse den Unterdruck für ein 12,5 Kilometer langes Rohrsystem. Hammarby Sjöstadt ist ein Vorzeigeprojekt der Firma Envac, die Anfang der 1960er Jahre noch unter dem Namen Centralzyg die erste Müllabsauganlage der Welt in einem Krankenhaus installiert hat. Jonas Törnblom, Kommunikationschef des Unternehmens, erklärt das System.
Es besteht aus einem Rohrsystem, was wir unter die Erde verlegen, etwa 1,5 Meter tief. Und das Rohrsystem in sich endet in einem Terminal, in einer Sammelstation, was außerhalb des Wohngebietes ist. Und an diesem Terminal wird der ganze Abfall von dem Wohngebiet oder von dem Stadtzentrum angesaugt.
Im Prinzip also ein riesiger unterirdischer Staubsauger, der den Menschen das Leben leichter machen soll. Sie trennen inzwischen ihren Müll und werfen ihn dann einfach in die entsprechenden Fächer. Biomüll zum Beispiel kommt in den Schacht mit der grünen Klappe. Ein Sensor erkennt den Beutel und schon ist der mit bis zu 70 Stundenkilometern unterwegs auf dem Weg zur Sammelstation.
Wir haben diese Systeme mittlerweile in über 30 Ländern installiert. Und die erste Anlage wurde hier in Stockholm im Jahr 1966 gebaut. Mittlerweile hat sich das erheblich entwickelt, aber im Grunde ist das dieselbe Technologie, die in den 60er und 70er Jahren schon installiert wurde.
Stadtplaner und Umweltpolitiker interessieren sich noch immer für Hammarby und immer wieder erklärt Törnblom das alte System, das gar nicht so alt ist, heute eben auch Mülltrennung kann. Mit 3 bis 4 verschiedenen Einwürfen, separaten Saugsystemen. Ja, und kann man dieses System auch in alte Stadtviertel einbauen? Klar, sagt Törnblom.
In Dänemark, außerhalb von Odense, was in den 60er, 70er Jahren gebaut wurde, das haben wir 2005 mit so einem System nachgerüstet. Und dann hat man die Schächte in den Häusern aufgemacht, angeschlossen an dem unterirdischen System, was wir installiert haben. Es ist eine sehr gelungene Installation und solche gibt es mehrere.
Etwa 600 Anlagen von Envac gibt es heute überall auf der Welt, unter anderem in der Altstadt von Palma de Mallorca. Dabei werden die Rohrsysteme der Schweden immer komplexer. In Asien hat Envac gleich 54.000 Wohneinheiten auf einmal angeschlossen. Der Müll einer ganzen Kleinstadt wird da unterirdisch entsorgt. Nebenbei baut man aber auch in Stockholm zum Beispiel neue Müllabsauganlagen für öffentliche Parks, damit es auch dort weniger Dreck rund um überfüllte Tonnen gibt, weniger Gestank und ja, weniger Ratten. Das sind die großen Vorteile des Systems. Der Nachteil, die Kosten. Es ist eben wesentlich teurer, Rohre zu verbuddeln, Annahme- und Sammelstationen zu bauen, als einfach nur Tonnen an die Straßen zu stellen. Fans des Systems meinen allerdings, dass es sich langfristig lohnt, weil es weniger personalintensiv ist als die herkömmliche Müllabfuhr.
Das war's für heute. Mehr Informationen finden Sie auf unserer Webseite unter dw.com/wissenschaft, in unserem Fernsehmagazin Fit und Gesund auf unserer englischen Seite dw.com/SciTech und in unserer englischen Sendung Spectrum. Ich bin Gudrun Heise, vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche, dann wieder mit Beiträgen zu Medizin und Gesundheit.